Dienstag, 16. November 2004. Bush besetzt jetzt alle Ministerien aus seinem Küchenkabinett, wobei er immer die schärfsten Leute nimmt und sie einer Minderheitenrasse zuteilt. Justizminister ist Latino, die Außenministerin ist Afroamerikanerin. Damit soll jeder Angreifer sogleich als spezifischer Gruppenrassist gebrandmarkt werden, was im Bible America natürlich funktioniert. Er hat gesehen, dass er mit den Rechtsreaktionären eine Mehrheit hat und arbeitet nur noch für die. Christentum, Frömmigkeit gleich Faschismus oder eine enorm verhärtete politische Schmerzgrenze. Das heißt auch, dass offensichtbar nur noch eine winzige Gruppe regiert und zudem das ganze halbe progressive Land strikt ausgeschlossen bleibt. Wobei auch gleich noch sein Abstieg in die politische Bedeutungslosigkeit organisiert wird, ebenfalls ganz offen. Das ist für die intern sehr konsensgewohnten Amis, die eigentlich große Händeschüttler sind, eine Enormität. Wahrscheinlich ist das Land auch recht nackert. Der Dollar sinkt und ist freigegeben, will sagen, man hat Ende 2005 keine Rendite wegen des Währungsverlustes. Die Frage ist, wie lange die Chinesen so menschenfreundlich sind, in einem sinkenden Dollar zu investieren. Gleichzeitig können die Amis beim Export nach China keine Währungsgewinne machen, sie wollen also, dass sich China abkoppelt. Das Problem der USA ist ihre Verwundbarkeit durch die beiden Defizite und wenn sie nicht jeden Morgen pünktlich ihre Injektion von 1 Milliarde bekommen, könnten sie rasch abserbeln. Die Frage dann wäre, wen ziehen sie mit? All diese müssen dann wieder die USA retten. Ich meine, die Situation ist sowieso am Abgrund, wenn einer täglich auf derartige Rieseninjektionen angewiesen ist. Staats- und Handelsdefizit sind schwindelerregend, saufe kalten Grüntee sehr anregend, leicht zittrige Hände. Freitag, 18. März 2005. Mein CD-Spieler, ein Fünffachwechsler mit Drehteller, dreht jetzt beim Anstellen munter vor sich hin, ist nicht mehr zum Spielen zu bringen, nur noch als Karussell brauchbar. Dadurch bin ich von Musik abgeschnitten. Höre im Auto das neue deutsche Bach-Jugendwunder Martin Stadtfeld. Kriegst du, ziemlich gut, hochelegant, schwerelos, eifert Glenn Gould nach, schafft aber etwas völlig anderes, manchmal eigenwillige Akzente, völlig ohne jede Wucht und Feierlichkeit. Hat auch nicht die Bizepse für Klavierdonner. Telefonierte mit einer Altfreundin, die eine maßlos bizarre Art der Gesprächsführung hat. 2 Diskurse gleichzeitig. Im ersten kultiviert, interessiert, interessant, dann immerzu Einschübe von phänomenaler Aggression, zielgenau, vernichten wollend und tatsächlich vernichtend, sozusagen Reden, die man dir hält, bevor man dich hinrichtet. Dann schnapp, wieder Diskurs 1, bis du den anderen fast vergessen hast, also Überraschungsmoment, und schnapp ist der andere wieder da und du wirst im Mixer zerkleinert. Die Aggression ist unvorstellbar, schnapp, weg. Zum Schluss, du liegst blutend da, findest du das Gespräch echt ziemlich angenehm. Sie hegt auch nicht den geringsten Groll gegen dich. Der Vorschlag ist, vergiss es. Ist das nicht verrückt? Ich hatte sowas noch nie und merke nach einer Zeit, dass ich mehr davon haben muss, um es das nächste Mal zu ergründen. Das nächste Mal ergründe ich es aber nicht. Und Masochist bin ich auch nicht. Absinthe der schwersten Sorte, hochintelligente Frau, stolz auf ihre Selbstkontrolle. Gerade jetzt finde ich wieder, ich muss es ergründen, aber inzwischen kenne ich die Abläufe, ohne dass sich etwas ändert. Also es ist furchtbar, aber rekordfurchtbar, also interessant. Aber das Interesse lässt dich nur wieder abermals am Furchtbaren teilnehmen. Dies alles, übergeordnet gesagt, darf wohl furchtbar genannt werden. Sonntag, 20. März 2005. Deine Fernanalyse der Patientin war glänzend. Anstrengungsneurotikerin ist besser, als sie je krank sein kann. Zur Begriffsbildung. Hast du je sowas echt gelesen oder hast du es nach ähnlichen Modellen erfunden? Ich nenne sie aus einer Kombination von Iron Lady und Schmähmaul die Iron Tersites. Auch deine Aufdeckung der psychischen Mischmotive ist schätzungsweise hoch zutreffend. Kompliziert wird es nur abermals dadurch, dass ihr das überhaupt nicht klar ist. Sie schickt mir gerade ein SMS auf das schwere Zerwürfnis hin. Text: Ich höre Mozart. Etwas wenig, aber ebenfalls sehr analysenstimmig. Dienstag, 5. April 2005. Die meisten am Papst vorbeigehenden Pilger sind übrigens entkräftet, brechen zusammen, alles voll Sanitätswagen. Ich meine, dieses Glaubensbrünstige ist blutspeiend, es fehlt nur noch die Peitsche und der nackte Rücken. Autoflagellation mit Opus Dei Essig in die Wunden gießen. Der eigene Körper muss zum Glauben hochgemartert werden, damit da etwas ist, was die Credo-Anstrengung lohnt. Sonst können Sie nur sagen, ich glaube an meinen Opel oder ich glaube an meinen Onkel Fritz, weil es diese beiden ja echt gibt. Den Körper gibt es zwar auch echt, er hat keine andere Seinsbeschaffenheit als ein Opel, aber im Populärdiskurs ist das Leiden an ihm, dass man wie eine Weste nach außen auf Gott wendet, etwas Feierliches, etwas sogenannt Tieferes oder Höheres. Die beiden sind da synonym, das sagt ja wohl übers Gebiet schon genug. Jedenfalls etwas, was dir eine Aura gibt, in die andere nicht einzudringen wagen. Du bist plötzlich der Gläubige, genießt also viele Zusatzrechte, unter anderem können deinetwegen Glaubenskriege begonnen werden, was ja nie schlecht ist. Dienstag, 3. Mai 2005. Ohne jeden Grund, wie im Katastrophenfilm, kam bei mir in der Wohnung vor einer Stunde plötzlich die halbe Küchendecke herunter. Unbeschreibliches Getöse, der ganze Boden, Kochherd und Spülbecken mit Trümmern bedeckt. Ein Schlachtfeld, als wäre eine Bombe explodiert. Erstens, ich darf die Küche nicht mehr betreten, weil der Rest auch bereits locker hängt. Ich werde, eher selten, die Küche in der Nachbarwohnung benutzen. Zweitens, auch dort droht möglicherweise Gefahr. Ein Vertreter des Vermieters war gerade hier und organisiert die Reparatur. Das Loch in der Decke verrät, dass das Deckenmaterial reine Ausschussware ist. Dienstag, 3. Mai 2005. Ich kann das nicht steuern, aber ich bemerke selber, dass diese Vorfälle mich verfolgen. Allerdings handelt es sich um reine Spiegelungen. Jemand anderes würde einfach geschockt rumschreien, wenn die Küche einfällt, beziehungsweise er würde es verschweigen. Dies noch affirmativ mitzuteilen, ist nicht jedermanns Sache. Bei mir sagen immer alle, ihm musste das Haus zusammenfallen, seine Frau legt selbstverständlich Gummischlangen in fremde Klos und die Frau seines Freundes hat denselben im Gewächshaus halb unter dem Aare-Spiegel eingeschlossen, bis das Meerschweinchen stundenlang außen vor der Tür piepste. Im Ernst, mein Nachbar ein Stock tiefer ist Architekt und sah sich das Ganze an. In einer billigen Wohnung, die billig renoviert wurde und zwischen den Böden vielleicht feucht ist, sodass der Gips sich nass sog und wegbrach, kann so etwas alle 15, 20 Jahre vorkommen. Wir mögen rumliegen und faulenzen, aber das Material arbeitet, oder? Und ich lebe ja schon lange hier. Es wäre auch in meiner Abwesenheit weggebrochen oder zum Beispiel, wenn ihr mich im Gewächshaus vergessen hättet oder wie angeleimt vor dem Screen gesessen wärt, während mir der Schlüssel eures Badezimmers von innen abgebrochen wäre. Mein Gips wurde feucht und dein Bildschirm verträgt die Aare nicht. Beweisbar ist das nicht, aber die Verdachtsmomente sind zwingend, auch deswegen, weil man später in beiden Vorrichtungen Heuschreckenlarven finden wird, die wiederum nur in der Feuchtigkeit gedeihen. Fürchtet euch nicht, sagt der Papst und fügt an. Er wird herunterkommen, um es gerade zu rücken. Also genau das geschah doch, oder? Dienstag, 19. Juli 2005. Mein Bruder und seine Tochter fuhren heute ab nach Finnland, wo seine Frau und andere Tochter warten. Im hohen Norden herrscht Sommers und Mitsommers und Nachsommers und Frühherbstes und Walpurgisnächstes, die totale Regression. Es gibt Wald, Elch, Waldweg, 70.000 Seen plus beliebig viel mehr. Die Finnen unterhalten überall unzerreißbares Social Tissue. Er telefoniert den ganzen Tag mit Unbekannten irgendwo in Land und Welt, deren einziges Attribut ist, dass sie Finnen sind. Ich denke, jeder Finne weiß immer, wo alle anderen gerade sind. Es gibt nur Wald und schmale Wege und Tagesreisen, darum erfanden sie das Nokia. Interna. Die schmuddeligen Waldgeister sind Erdarbeiter und erschrecken dich gern, heißen Mörkö. Circa 45 cm hoch, dreckiges Grinsen, harmlos, tragen kleine Schaufeln. Das Ferienhaus heißt Möki, der See heißt Järvi. Nun kannst du die Sprache wie ich. Nachts gibt es keine, nachts holen sich die Bären die draußen gelassenen Vorräte. Meine Pointe, alt. Der Bär hat denselben Speisezettel wie der Mensch plus den Menschen dazu. Dienstag, 19. Juli 2005. Schreinerei mir gegenüber mit Namen Schwarzenegger. Zwei Männlein machen mir ein gigantisches CD-Gestell die ganze Wand hinter meinem Schreibtisch hoch. 17 Tablare, enger Höhenabstand 2 Meter Breite, also etwas über 30 Laufmeter. Diese 30 Meter CD stehen aber noch bei M, das heißt, das Gestell ist sofort voll, es ist, als wäre es gar nicht. Mediamarkt verkauft externen DVD-Brenner mit unwahrscheinlicher Fresspalette. Er nimmt alles, Name Light On und kostet nur 115. Mit besten Arbeitsprogrammen, ich konnte es nicht glauben, fabelhafte pferdeähnliche Cross-Country-Jeep-Maschine. Du stopfst Busch rein, er kommt als DVD raus. Dienstag, 23. August 2005. Offenbar ist inzwischen der große Teil der Schweiz nur noch mit Boot befahrbar. Überall an der Autobahn stehen Schilder, dass der Gotthard schon ab Beckenried gesperrt ist. Das Literaturhaus Zürich amüsiert sich über meinen Brief und ortet mich als besonders innigen Wellbeck-Anhänger. Unter der Insultfassade ist das Ganze aber hochlangweilig, das Buch ohne einen einzigen Gag. Und auch wenn der Sex im Stehen den Lederach ab und zu Kolorit reizt, ist er natürlich, wenn wir mal auf unseren Konsumentenstatus in der Sache schalten, mehr als harmlos. Die Maschine bedient das Missverständnis zwischen Skandalautor gleich Fassade, womit angelockt wird, und totaler Langweiler, was sodann präsentiert, aber nicht gemerkt wird. Also eine Art Rezeptionsspiel, was leicht möglich wird, sobald du ein großes Publikum hast, innerhalb welchem du die Rezeptionsschafe und Idioten getrennt behandeln kannst, nämlich mit den News von gestern in der PR-Maschine von heute. Die strömen, es ist eine Massenbewegung, also müssen alle anderen mit. Ich denke, man muss Wellbeck zugutehalten, dass er bzw. man mit ihm eine Massenbewegung initiieren kann. Wie und auf welcher Grundlage ist bei solchen Bewegungen immer relativ egal. Hauptsache, sie kommen zustande. Donnerstag, 25. August 2005. Hier wurde an Hinterwand, Arbeitszimmer, Junggesellenwohnung das riesige CD-Gestell montiert, vom Boden bis an die Decke, 17 Tablare, jedes nur genauso hoch wie eine CD, sieht gefüllt monumental aus, konnte über M sogenannte Tagelöhner engagieren, die die CDs kistenweise völlig wirr einräumten, sodass ich eine neue Sammlung habe, die zum Teil nach oben meinen Armen entzogen ist. Ich lasse das Chaos mal, wie es ist, sieht toll aus, muss Bücherleiter kaufen. Donnerstag, 25. August 2005. Wenn man beim Trivialautor Patterson die Intensität-Patches ordnet, dann wird klar, dass er seine eigene Sucht- und Schmerzmittelexistenz abbildet. Die muss gigantisch sein, auch im Verbrauch. Könnte für dich als Parallellesung zu Spange interessant sein, sofern du sowas aushältst. Ich an der Dialyse kann das natürlich sitzungsweise in mich reinziehen, ohne Schaden zu nehmen. Sende dir auf morgen die französische Bankiers-Szene, die ich sehr typisch finde. Leute wie wir am obersten Ende der Lesefähigkeit können eigentlich nur noch Patterson lesen. Genauso wie Charlie Parker in den Jahren vor seinem Tod nur noch beim Grüppli Alpenlüte Rütli sang und zwei Kartoffelschäler rhythmisch gegeneinander schlug. Dizzy trieb es mit Straßenarbeitern unweit am Gotthard, wo er die Musikfähigkeit von Bauinstrumenten erprobte. Donnerstag, 1. September 2005. New Orleans und die Gegend wurden offenbar dem Erdboden gleichgemacht. Und das mitten in Bushs Stammland, der ja die Natur völlig außen vor lässt. Scheint dort insgesamt der Fall zu sein, denn Flüsse überfluten sofort, Dämme sind kaum oder schlecht gebaut, uns kann nichts passieren. Die Qualität der Zerstörung nimmt allerdings Tsunami-Dimensionen an, es ist, als wäre die ganze Schweiz geflutet. Ich stehe vor meinem CD-Gestell und fall vor der Menge in Ohnmacht. Man sammelt zwar, aber stellt es nicht obszön aus. Und nun ist es das. Im Basler Casino tritt bald einer auf, der sich ganz klassisch Dr. Jazz nennt. Muss das Plakat noch prüfen. Ist es Michel? Warst du hier nachts Plakate kleben? Dienstag, 13. September 2005. Die Bergeller Männer sind leidenschaftliche Jäger. Ab Mitte September gibt es in ihrem Leben nur noch Wild und Wald. Die, die anderswo leben, kehren ins Tal zurück und wohnen vorübergehend bei ihren alten Müttern. Während die Söhne tagsüber im Rudel jagen, rühren die Frauen die Polenta, nehmen Murmeltiere aus und stöhnen die ganze Zeit mit vor Freude glänzenden Augen, wie streng sie es haben. Dienstag, 27. September 2005. Ich aß Penne Moskowskaja. Das sind abgeschnittene Hohlspaghetti, wenn man das falsch so sagen darf, in einer Tomatenrahmsoße, also eher krabbenrosa, und Schrimps sind auch eingestreut. Vorher wollte M. ein paar Maasai-Schuhe. Das sind Schuhe mit unten durchgerundeter Sohle in Form der Kufe eines Schaukelstuhls. Du setzt die Ferse auf und rollst dann nach vorn, also du eben nicht und ich auch nicht, aber die Betroffenen sind begeistert und kriegen bereits im Laden eine Gehstunde verpasst, während ich die lieber verpasse. Vom Zuschauen fängst du ziemlich rasch selber an zu wippen, wobei dann bald entweder alle wippen oder der Laden durch die Flut eines Hurrikans ins Schaukeln geriet, genau kann's niemand sagen. An der Wand hängen riesenformatige hohe Maasais mit Speer, die Verkäuferin redet ununterbrochen, alles Instruktionen. Dial M für Maasai. Und Dial M für was? Ja, Michel für was? Dann las ich noch, extrem wichtig, dass Wander eine weiße Ovomaltine erfand, also es ist Schokopulver, das du in Milch schüttest, aber das Pulver ist weiß, färbt also nicht. Wenn man eine Kuh findet, die gefärbte Milch gibt, kann man den alten Zustand wiederherstellen. Wenn ich du sage, tust du dies alles bitte nicht, bei dir weiß man nie. Nun hast du's. Dial M for Milk. Lapinski, der Grizzlybär-Forscher, schiebt ein Extra-Kapitel über die einzige den Bären stoppende Waffe ein. The Pepper Spray. was ein Spezialspray eigens für Bären ist. Er erklärt sehr lange, welche Sticker draufkleben müssen, damit es das Original ist. Diese Bärenkundler sind die kaputtesten Leute überhaupt. Der Bär wird nur als Adrenalinschubverschaffer gebraucht. Sie erzählen sich gegenseitig alle, wie sie im Moment der Gefahr absolut nie dagewesen Hai wurden. Bei sehr vielen ist dieses Hai der letzte Moment. Lapinski: Bei einem Angriff eines Bären auf einen Menschen hat der Mensch statistisch gesehen 1,9 Sekunden Zeit. Sehr viele verwirren sich da mit ihren Flinten, sie kriegen sie nicht hoch. Abgesehen davon, das ahntest du aus meiner Beschreibung, lässt sich ein richtiger Grizzly auch von bis zu 4 Schüssen vom Angriff nicht abhalten. Er läuft einfach weiter auf dich zu, hebt die Tatze mit den dolchartigen Krallen und versetzt dir eine. Dienstag, 27. September 2005. Der umgebrachte und gefressene Timothy Treadwell, dem das Buch gewidmet ist, war noch etwas verrückter und näher an den Bären. Aber er war auch bei Letterman eingeladen, also prominent, und für die Prominenz musste er etwas bieten, fand er. Im Übrigen stellt auch Lapinski fest, dass bei den Bildmanagern der Naturmagazine natürlich genau der Unterschied zwischen einem mit Teleskop aufgenommenen Grizzly und einem, der bis auf 50 Zentimeter angenähert wurde, bekannt ist. Treadwells Aufnahmen brachten die Abnehmer in Raserei. Treadwell war obendrein der Meinung, die Tiere müssten unbedingt total geschont werden. Er verweigerte Pepper Spray und das zweite, nämlich den Elektrozaun nachts rund ums Zelt. Zur Schonung der Bären schrie er täglich gegen die mit riesigen Booten herbeigekarrten Touristen an. Es war nämlich so gegangen, dass die Exxon Valdez genau dort bei Treadwell den ganzen Strand verseucht hatte. Den Strand hatte noch kein Mensch je von außen gesehen. Bei der Unendlichkeit von Alaska und seiner Nördlichkeit kein Wunder. Und als die Aufputzer mit ihren Putzfrauenbooten, den Schruberschaluppen und den Acetonkreuzern kamen, sahen sie an dieser Valdez-Küste eine riesige Menge Bären, Küstenbären, die da offenbar in gigantischer Anzahl am Strand rumlaufen. Es ist ein von weitem sichtbares Bärenland. Die Reinigungsdingis fuhren zurück, und viele Kapitäne entwarfen eine Touristentour für Bären- und Naturschauer. Naja, sie hatten aufgeputzt und waren wieder arbeitslos und fortan trieben sich jede Menge Hergefahrene herum, versuchten auch wie alle näher an die Grizzlies zu kommen, standen aber unter dem Kommando der ebenfalls reichlich vertretenen Förster und Waldhüter, aus deren Mitte ebenfalls Lapinski stammt. Lapinski ist leicht försterkritisch, aber das sind dort oben alle, Förster inbegriffen. Die Waldhüterin wiederum geht semantisch in die Lady Chatterley-Richtung. Sie trieb es mit einem Waldhüter, naja, im Bett kannst du sagen, was tust du, Waldhüter? Aber du kannst nicht sagen, jetzt sei mal Förster. Na, vielleicht doch. Treadwell hatte sich das Benehmen angewöhnt, dass er zu allen ihm mündlich vorgetragenen Waldvorschriften sagte, ja, ja, befolge ich sofort. Und dann befolgte er gar nichts. Dies hielt er über Jahre durch und immer wenn die Oberförsterin, jetzt kommt's, die ist nämlich weiblich, ihn aus dem Naturpark rauswerfen wollte, bekam sie Post von weiter südlich. Alle Amerikaner schrieben ihr, lassen Sie unseren Timothy in Ruhe. Er schützt unsere Bären. Echt wahr? Timothys Technik war folgende. Er schrie gegen die Touristen an, indem er den Klagegrund erfand, fotografieren schädige die Bären. Touristen machten die Bären krank und wer war ihr Schützer? Na eben Treadwell. und um seine Bärli zu schützen, musste er möglichst nahe an sie heran, sie gehörten dann ja wieder ihm allein. Genug Lapinski für heute, aber Treadwells schlimmste und gleichzeitig formidabelste Tat war folgende. Er stand mit gespreizten Beinen über einem dicken, schlafenden Bären, den Bären zwischen den Beinen, und hielt mit der Kamera von oben auf ihn. Also nur 30, 20, 10 Zentimeter weg. Ein Grizzly ist in jedem Fall ein monströses Vieh. Dial V für Vorstellung.
Das war Jürg Lederach, aufgenommen am 22. April 2009 in Solothurn.